Ja, ihr Lieben, es geht jetzt nahtlos weiter. Ich würde euch aber bitten, steht doch mal kurz auf. Ihr habt so viel gesessen, ihr habt so viel gehört, ihr tut mir echt leid. Ich kann jetzt hier stehen und ihr nicht. Und deswegen gönne ich euch eine kurze Pause durchzuatmen. Und dann, wenn ihr soweit seid, könnt ihr euch wieder hinsetzen, wie ihr möchtet. Ihr könnt auch gerne stehen bleiben, 25 Minuten, so lange habe ich für die Predigt. Ja, aber ja, nehmt wieder Platz, atmet durch. Und ja, los geht's mit der Predigt. Ich weiß nicht, ob alle Gottesdienste so sind, so zack, 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 ein Punkt nach dem anderen. Aber es ist auch nicht schlecht. Ihr dürft das Heft zur Hand nehmen, das auf euren Plätzen liegt. Und die Kulis, ich hoffe, dass möglichst jeder von euch auch einen Kugelschreiber hat, weil wir haben extra auf Seite 12 und 13 etwas Platz gelassen, um euch die Möglichkeit zu geben, Notizen zu machen. Ich sage euch auch schon mal grob, wie die Predigt aufgebaut ist. Also es sind drei Punkte, die da drin sind. Der erste Punkt ist sehr lang. Der zweite Punkt ist sehr kurz. Und der dritte Punkt ist mehr oder weniger nur ein Beispiel aus Ostasien. Also ihr könnt alle Notizen zum ersten Punkt könnt ihr von mir aus über die drei Punkte verteilen, weil der Platz ist nicht so lang. Aber schaut mal, wie es euch geht damit. Ja, das Thema ist Hoffnung für eine komplexe Welt. Und wir haben es eben schon gehört, auch im Interview, dass wir in einer komplexen Welt leben. Jetzt ist die Frage, was ist komplex und was ist es nicht? Also komplex bedeutet nicht kompliziert. Kompliziert ist, wenn ich eine Matheaufgabe habe und es braucht einfach verschiedene Lösungswege oder es braucht einen längeren Anlauf, um diese Rechnung zu lösen, dann ist das Ganze kompliziert. Oder wenn ich irgendwas zusammenbaue und es hat ganz viele Teile, dann ist es kompliziert, dieses Ding zusammenzubauen. Aber komplex bedeutet, dass Dinge miteinander verbunden sind, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Also ich drehe irgendwas an einer Stelle und an einer anderen Stelle explodiert was. Und ich wusste es vorher nicht, ich konnte es nicht sehen. Das ist komplex. Und unsere Welt ist komplex geworden. Es passieren Dinge auf dieser Welt, die Auswirkungen haben, von denen wir keine Ahnung haben. 2008 gab es die große Bankenkrise. Was hat die ausgelöst? Eine Bank in den USA ging pleite, die Lehman Bank. Und es hat eine globale Wirtschaftskrise ausgelöst. Also was an einem Ort passiert ist, hat die ganze Welt betroffen. Das ist eine komplexe Welt. Man kann heutzutage kein Problem mehr angehen, ohne unzählige andere Faktoren einbeziehen zu müssen. Und es gibt keine Anleitung für diese komplexe Welt. Wir müssen einfach drauf losgehen und müssen schauen, was passiert und müssen dann, ob wir wollen oder nicht, mit den Folgen leben, weil wir einfach nicht alles übersehen können. Dann gibt es natürlich verschiedene Ansätze, um diese Welt zu erklären, vor allem im Westen, dann hilft uns das immer, wenn wir das einordnen können. Und da gab es in den 80er Jahren gab's die VUCA-Welt. Das sind die Begriffe Volatile, Uncertain, Complex und Ambiguous. Also die Welt ist unbeständig, sie ist unsicher, komplex und mehrdeutig. Die Dinge, die passieren, die können unterschiedlich eingeordnet werden, unterschiedlich gedeutet werden. Das hat man erfunden aufgrund der Beobachtung, dass eben die Geschwindigkeit und der Umfang der Veränderungen immer größer werden und immer schwerer nachvollziehbar sind. Aber mittlerweile sagt man ja, die VUCA-Welt, die können wir eigentlich zu den Akten legen. Wir leben in einer Barney-Welt. Das ist jetzt der neue Begriff, um diese Welt zu erklären. Und die Barney-Welt, das heißt, diese Welt ist brittle, anxious, non-linear und incomprehensible. Also diese Welt ist brüchig, das, was passiert, ist nicht beständig. Es ist alles in der Gefahr, über Nacht zu zerfallen. Man ist in dieser Welt ängstlich und besorgt. Die Entwicklungen sind nicht mehr linear, das heißt, sie bauen nicht mehr unbedingt aufeinander auf, dass wir sehen können, aha, wir können eine gerade Linie ziehen von dem, was gestern war, zu dem, was morgen ist, sondern es passieren neue Dinge, die man nicht vorhersagen konnte. Und deswegen ist diese Welt einfach unbegreiflich, unverständlich. Das ist unsere Welt. Und das ist auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite bedrohlich. Ich muss sagen, ich lebe sehr gerne in dieser Welt. Viele von den Entwicklungen, die ich miterleben kann, denke ich, sind super. Also eine digitalisierte Welt, eine Welt, in der es so einfach ist zu reisen, in einer Welt, wo man so viel weiß, so viele Möglichkeiten hat. Es ist auch wirklich toll. Also nicht alles, was in dieser Welt passiert, ist schlecht und schwierig und schlimm. Nein, wir dürfen auch das genießen, was diese Welt hervorbringt. Das ist nicht wenig. Aber es gibt immer wieder Menschen, die damit nicht umgehen können. Und wir beobachten das unter anderem in Japan. Da gibt es Menschen, die schließen sich jahrelang in ihrem Zimmer ein und kommen nicht raus, weil sie Angst haben vor dem, was draußen ist. Da muss die Mutter das Essen vor die Tür stellen und dann geht sie wieder weg. Und dann macht der Sohn oder die Tochter die Türe auf, holt das Essen rein. Und dann lebt dann ein Mensch auf 12 Quadratmetern jahrelang und kommt nicht raus, einfach aus Angst vor der Außenwelt. Und Japan ist ja auch eines der Länder mit einer extrem hohen Suizidrate. Wer kein dickes Fell hat, kann auch untergehen in dieser Welt. Aber unser Thema heute Morgen ist ja nicht, wie komplex ist unsere Welt oder steckt alle den Kopf in den Sand, sondern das Thema ist Hoffnung in einer komplexen Welt. Oder Hoffnung für eine komplexe Welt. Aber egal wie, ob das die Hoffnung ist für diese Welt, die Gott geschaffen hat und die er liebt, oder ob es Hoffnung ist in dieser Welt, in der wir leben und in der wir älter werden, in der wir unsere Geschichte schreiben, unsere Familien gründen, das ist völlig egal. Wir haben Hoffnung in unserer Welt. Und ich möchte euch zu Beginn meiner Predigt das Ziel gleich sagen. Ich bin überzeugt, dass die Hoffnung, die wir als Christen haben, in diesen Wahrheiten liegen. Und die arbeiten wir jetzt dann nach und nach heraus aus zwei Predigttexten, aus zwei Bibeltexten, einmal aus 1. Mose 15 und dann aus Galater 3. Was gibt uns Hoffnung in dieser Welt? Das Erste, was uns Hoffnung gibt, ist, dass Gott da ist, und dass er wirkt. Gott ist der Schöpfer dieser Welt, er erhält sie, Gott bringt diese Welt zu seinem Ziel, er wirkt hier und er wird eines Tages einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Gott ist da. Und das ist schon toll, aber das nächste ist fast noch ein bisschen toller, Gott ist für mich da und er nimmt mich an. Denn weil Jesus am Kreuz für mich gestorben ist, bin ich sein geliebtes Kind. Er geht durch mich, durch alle Zeiten der Veränderung. Gott ist treu, unabhängig von meinen Macken, von meinen Launen. Er ist treu, unabhängig von dem, was global passiert. Gott ist für mich da. Und auch damit nicht genug. Gott lebt in mir und er gebraucht mich. Und das ist ja das tolle Geheimnis vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist verbindet uns mit Gott. Wir sind persönlich verbunden. Wir reden miteinander. Und Gottes Kraft wirkt in unserem Leben und befähigen mich, ein Zeuge für Jesus zu sein. Und der Heilige Geist verändert mich in das Bild von Jesus. Er macht mich so wie Jesus. Und wenn wir so sind wie Jesus, da sind wir ein Segen für die Welt. Das ist das Letzte. Gott segnet mich und durch mich und durch dich segnet er die Welt. Das sind die Punkte, die wir jetzt rausarbeiten. Und wir beginnen mit Abraham. Hoffnung für Abraham. Gottes Versprechen sprengt unsere Vorstellungskraft. Die meisten von euch kennen die Geschichte von Abraham, ihr habt sie in der Sonntagsschule gehört, im Jugendkreis durchgenommen, es gab Predigtreihen über Abraham, da bin ich mir ganz sicher. Und ihr wisst, dass die Geschichte von Abraham in 1. Mose 12 beginnt. Und in den ersten 11 Kapiteln, bevor diese Geschichte losgeht, da sehen wir, wie die Menschheit sich von Gott abwendet und Gott vergisst. Das geht ruckzuck, 11 Kapitel, von der Schöpfung verschiedene Stories und auf einmal leben wir in einer Welt ohne Gott. Und dann kommt 1. Mose 12 Und dann sehen wir, wie Gott diese Beziehung wieder neu knüpft, indem er Abraham beruft, indem er zu Abraham spricht, auf welche Weise auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie das vor sich gegangen ist, aber Gott spricht so, dass Abraham ihn hört, weil Gott anwesend sein will in dieser Welt. Weil Gott nicht will, dass diese Welt ohne ihn ist. Gott möchte uns an die Hand nehmen, er möchte mit uns durchs Leben gehen. Und darum beruft Gott den Abraham. Er fordert ihn auf, seine Heimat zu verlassen und in ein Land zu ziehen, das er ihm noch zeigen wird. Und er sagt ihm, dass Abraham ein großes Volk hervorbringen soll, dass er viele Kinder und Nachkommen haben wird. Gott verspricht ihm, dass er ihn segnen wird und Abraham wird ein Segen sein. Und Gott sagt ihm dann, dass alle Geschlechter auf Erden durch ihn gesegnet werden. Und wenn Gott sagt, alle Geschlechter, dann heißt es alle Geschlechter, alle Generationen, alle Familien, bis in die fernste Zukunft, bis in die letzten Winkel dieser Erde, wird Gott Gutes schenken durch Abraham. Und das ist deswegen, weil da, wo Gott ist, da ist Hoffnung, da beginnt Heilung, wo Gott ist, da entsteht Gutes. Abraham soll Segensträger werden. Gott möchte was Neues beginnen. Er möchte die Welt nicht alleine lassen, sondern er möchte sich mit der ganzen Welt vernetzen und er beginnt mit einem Mann, mit Abraham. Und Abraham, auch das wisst ihr jetzt wieder aus dem, was ihr euch noch gemerkt habt, er gehorcht Gott. Große Überraschung, dass er sich aufmacht, dass er loszieht. Obwohl Abraham immer wieder schwankt und immer wieder zweifelt, ob Gott vertrauenswürdig ist. Und das gefällt mir so gut an ihm. Auf der einen Seite macht er sich auf und er gehorcht und er ist darin ein großes Vorbild. Auf der anderen Seite lesen wir auch immer wieder von seinen inneren Kämpfen und von seinen Zweifeln, ob er Gott vertrauen kann oder nicht. Und ich denke, das kennt jeder von uns. Es ist nicht immer einfach so ganz klar, dass wir Gott folgen und dass wir das mit ganzem Herzen tun. Abraham hat das auch nicht getan. Und dann kommen wir jetzt zu Kapitel 15. Also ihr seht, es geht heute schnell durch die Abrahamsgeschichte. Kapitel 15 ist wieder so eine Begegnung mit Gott. Und Gott sagt ihm, hier, ich habe dir ja gesagt, dass du viel Nachkommen bekommen wirst und ich wollte dich nur noch mal daran erinnern. Und dann spricht Abraham mit Gott und er sagt, hier, Gott, dein erstes Versprechen an mich ist schon einige Jahre her und ich bin immer noch kinderlos, ich habe keine Nachkommen, durch mich wird dein Versprechen nicht in Erfüllung gehen. Abraham ist ehrlich mit Gott. Und was tut Gott? Er hört sich das an und er führt ihn nachts ins Freie. Er sagt ihm, er soll zum klaren Nachthimmel emporschauen und soll die Sterne zählen. Und dann sagt Gott, so zahlreich wie diese Sterne sollen deine Nachkommen sein. Gott setzt der ersten Verheißung noch eins drauf. Das mit dem Sternenhimmel hat er vorher noch nicht gesagt. Vorher war nur von vielen die Rede, jetzt war von unzähligen Nachkommen die Rede, zu einem Mann, der keine Kinder hat und der schon alt ist. Und jetzt kommt Vers 6 und das ist ein spektakulärer Vers, weil hier eine neue Art des Miteinanders zwischen Gott und Mensch begründet wird. In 1. Mose 15, Vers 6 heißt es dann ganz einfach, und Abraham glaubte dem Herrn. Abraham glaubte dem Herrn. Eben noch Zweifel, eben noch Anschuldigung, Anklage. Und jetzt, Abraham glaubte dem Herrn. Und dann geht der Vers weiter. Dann heißt es, und der Herr rechnete es dem Abraham als Gerechtigkeit an. Von Abrahams Seite spricht der Gott sein Vertrauen aus. Er sagt, auch wenn ich nicht weiß, wie du dein Versprechen wahr machen willst, auch wenn die Verheißungen gut klingen, aber sie unmöglich sind, dass sie jemals wahr werden, ich glaube dir. Und weil Abraham glaubt, sagt Gott, du bist gerecht in meinen Augen. Ich nehme dich an, so wie du bist. Es wird nie wieder irgendetwas zwischen uns kommen. Unsere Beziehung fußt jetzt auf einem völlig neuen Fundament. Wir sind uns treu. Du bist mir treu und ich bin dir treu und wir gehen gemeinsam in die Zukunft. Und weil das so außergewöhnlich ist, sagt Gott, ich muss dem Abraham das nochmal ganz deutlich machen, dass ich ihn wirklich nicht mehr loslassen möchte. Egal was passiert, er soll sich sicher sein, dass ich ihm treu bin bis in alle Ewigkeit. Und dann schließt Gott mit Abraham einen Bund, er schließt einen Vertrag, er geht mit ihm praktisch zum Notar. Aber er tut es nicht bei einem Notar, weil das gab es damals nicht, sondern er schließt den Vertrag, wie man damals im alten Orient Verträge geschlossen hat. Und das ist jetzt eine sehr interessante Geschichte, deswegen möchte ich die euch erzählen, wie das stattgefunden hat, wie Gott dem Abraham versichert hat, dass er ihm treu ist. Zuerst sagt Gott dem Abraham, jetzt geh nochmal und hole ein dreijähriges Rind, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine Haustaube. Abraham tut es, er holt die Tiere, dann werden die Vierbeiner zerteilt. Die Hälften werden einander gegenübergelegt, in der Mitte entsteht ein kleiner Weg und Abraham weiß, was jetzt kommt. Bei Vertragsunterzeichnungen in der damaligen Welt gingen dann beide Partner, beide Vertragspartner durch diese Tierhälften hindurch. Und das Symbol war, wenn einer von uns seine Zusage bricht oder den Vertrag verletzt, dann würde es ihm so gehen wie diesen Tieren, die hier liegen. Also eine sehr blutige und auch eine sehr langwierige Angelegenheit. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis Abraham diese Tiere zerteilt hatte. Keine Ahnung, es geht heute wahrscheinlich schneller als damals. Und heute ist es auch nicht gerade was für schwache Nerven. Die Geschichte wird umso brisanter, wenn man weiß, was in der damaligen Zeit manchmal passiert ist. Nämlich, es gab Könige, die mit ihren Untergebenen solche Verträge abgeschlossen haben. Aber diese Könige haben dann gesagt, du, geh du mal hier durch und ich bleibe hier stehen und ich gehe nicht hier durch. Konnte man sich als König leisten, war nicht besonders nett. Weil das bedeutet natürlich, wenn wir diesen Vertrag brechen, dann trägst du die Strafe, aber ich nicht. Okay, Abraham hat alles vorbereitet. Und dann wird es dunkel, Abraham ist müde, er fällt in einen tiefen Schlaf. Und dann heißt es hier, dass ihn in dieser Nacht eine große und unheimliche Angst überfiel. Und das ist auch was, was wir nicht oft lesen in der Bibel. Abraham schläft und es überfällt ihm plötzlich eine große und unheimliche Angst, eine riesige Panik. Und ich frage mich, wovor hatte Abraham Angst? Hatte er Angst, dass er jetzt seinen Vertrag abschließt mit dem allmächtigen Gott? Hat er Angst davor, was passiert, wenn er vertragsbrüchig wird, was da mit ihm passieren wird, was Gott mit ihm tun wird? Ich habe keine Ahnung, was in Abraham vorging, aber ich kann mir vorstellen, dass er guten Grund hatte, panisch zu sein. Und dann passiert etwas Unvorherstellbares. Nämlich, dann heißt es in 1. Mose 15, Vers 17, die Sonne war untergegangen und es war dunkel geworden. Auf einmal waren ein rauchender Ofen und eine lodernde Fackel da. Sie fuhren zwischen jenen Fleischstücken hindurch. Bibelkenner wissen, was es bedeutet, eine lodernde Flamme und ein rauchender Ofen. Das sind Symbole für Gott. Die sehen wir unter anderem auf dem Berg Sinai, als Mose die 10 Gebote empfängt. Auch da sehen wir diese Symbole, den Rauch und die Fackel. Und wer geht jetzt hindurch durch diese kleine Schneise zwischen den Tieren? Ist es Gott und Abraham? Ist es Abraham? Wir lesen hier, dass Gott durchgeht und Abraham schläft. Und er nimmt es nur im Halbwachsein, nimmt er es wahr. Aber Abraham geht nicht hindurch, sondern Gott geht hindurch. Und Gott sagt dadurch, ich verbürge mich, ich halte meinen Bund, ich mache mein Wort wahr, mit meinem Leben verbürge ich mich, dass das geschieht, was ich dir versprochen habe. Und das ist unser Gott, der lieber sein eigenes Leben opfert, als dass er vertragsbrüchig wird. Abraham, du wirst ein Segen für die Welt. Warum wirst du ein Segen für die Welt? Du wirst ein Segen für die Welt, weil ich mich dazu verpflichte, dich zu tragen, dir zu helfen, dir zur Seite zu stehen und durch dich zu wirken. Das ist die Verheißung, die Gott dem Abraham wird. Was passiert, ist auf Gottes Seite und Abraham ist das Werkzeug. Ist eine spannende Geschichte, oder? Ist wahnsinnig interessant. Ich finde das spannend, diese alten Geschichten zu lesen und ja, zu deuten. Aber jetzt gehen wir zum zweiten Punkt, nämlich zu Galater 3. Da ist wieder von Abraham die Rede. Also ist es jetzt kein völliger Bruch, weil es immer noch um Abraham geht. Und da ist jetzt die Frage, wie hat sich der Segen entwickelt, der Abraham versprochen war und der alle Geschlechter umfassen sollte? Und wie sieht Gottes Gegenwart in dieser Welt aus? Und Paulus greift hier die Geschichte mit Abraham wieder auf und er sagt, ja, es stimmt, durch Abraham und seine Nachkommen sollte die Welt gesegnet werden. Aber Paulus korrigiert jetzt hier was. Bisher war es immer so, dass das Volk Israel davon ausging, dass sie damit gemeint waren. Sie waren ja die biologischen Nachkommen Abrahams. Und sie dachten, dass sie die Hoffnungsträger für diese Welt wären. Und das ist auch richtig, das ist auch nicht falsch. Aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Weil Paulus setzt jetzt diese Nachkommen in die Einzahl. Er sagt, es sind nicht diese Nachkommen, durch die die Welt gesegnet werden, sondern es ist dieser Nachkomme in der Einzahl, durch die die Welt gesegnet wird. Und dann sagt er, dieser Nachkomme, das ist Jesus. Jesus, der Sohn Abrahams, der Nachkomme Abrahams. Durch ihn kommt der Segen Abrahams in diese Welt. Jesus, der für die Sünde der Welt gekreuzigt wurde. Und dadurch, dass Jesus die Sünde dieser Welt, dieser ganzen Welt auf sich genommen hat, deswegen hat die Gnade Gottes freie Fahrt. Sie kann mit voller Kraft auf jeden herabkommen, egal woher er kommt, ob er Jude ist oder Heide, also nicht Jude, der nicht zum auserwählten Volk gehört. Jeder, der an Jesus glaubt, bekommt den vollen Segen Gottes. Und dann sagt Jesus in Galater 3, Vers 14, das ist der Vers, der auch in dem Heft steht, Jesus Christus hat uns freigekauft, damit den Heiden durch ihn der Segen Abrahams zuteil wird und wir so aufgrund des Glaubens den verheißenen Geist empfangen. Da ist der Vers. Jetzt ist die Frage, was ist der Segen Abrahams? Der Segen Abrahams ist eine enge und persönliche Beziehung zu Gott. Der Segen Abrahams ist Gottes bedingungslose Liebe für jeden, der an ihn glaubt. Der Segen Abrahams ist, dass wir zu Kindern Gottes werden können. Und was bringt der Segen Abrahams? Was erhalten wir durch den Segen Abrahams? Wir erhalten den Heiligen Geist. Das heißt, Gott wohnt in uns, er lebt in uns, er spricht mit uns. Er verändert uns, der Heilige Geist begabt uns. Als das bekommen wir als Folge von dem, was Jesus für uns getan hat. Das ist die Folge des Segens Abrahams. Und das stellt unsere Welt tatsächlich auf den Kopf. Niemand muss seit Jesus mehr Angst haben vor Gott. Niemand muss in Furcht vor Gott leben. Niemand muss sich verstecken. Jeder kann frei heraustreten. Wir sind als seine Kinder angenommen. Das stellt unser Leben auf den Kopf, eine neue Beziehung zu Gott. Und mit ihm können wir durch diese Welt gehen, egal was passiert. Wir wissen immer, wer an unserer Seite steht, egal was passiert. Und damit kommen wir schon zum dritten Punkt. Ich hatte ja versprochen, dass der zweite Punkt kurz wird. Dieses Versprechen setzt uns in Bewegung, nämlich das, was wir erlebt haben, diese Beziehung zu Jesus, die muss in die Welt. Und das Ziel Gottes war immer, dass alle Geschlechter gesegnet werden. Das heißt, dass alle Menschen und alle Völker, egal wo sie leben auf dieser Welt, davon erfahren und auch eintreten können in diese Beziehung. Und was dann passiert, wenn man das weitergibt, davon möchte ich euch jetzt erzählen. Ich möchte euch nicht erzählen, dass man das tun muss, weil das wisst ihr, dass es wichtig ist, anderen Menschen das weiterzugeben. Aber ich möchte euch einfach erzählen, was passiert, wenn Menschen diesen Glauben annehmen und diese Beziehung zu Jesus finden, die es vorher nicht kannten. Und natürlich ist es eine Geschichte aus Ostasien, weil in Ostasien einfach so viele Menschen leben, die noch keinen Zugang haben zum Evangelium. Wir haben in Kambodscha in einem kleinen Ort gewohnt, flussaufwärts vom Mekong-Fluss, 5 Stunden mit dem Schnellboot von der Hauptstadt Phnom Penh. Zu unserer Zeit, als wir da hinkamen, gab es noch keine Straße, man kam nur auf dem Wasserweg dahin. Das war aber nicht schlecht, weil hat einfach riesig Spaß gemacht, in einer Menge von vielen Menschen eingepfercht zu sein, in so einem Schnellboot vorne krachend laute Karaoke-Videos gezeigt zu bekommen und halt zu essen und zu reden. Es war schon echt lustig, wenn man nicht krank war. Dann war es nicht lustig. Anyway, wir haben in einer kleinen Gemeinde gearbeitet, wo ältere Menschen waren, die junge Christen waren. Also ältere Menschen, neu im Glauben, jung im Glauben, aber die Jesus erlebt hatten. Und eines Tages kam ich morgens in den Gottesdienst, das war unser Gemeindehaus, und dann saß die Gemeinde auf dem Boden, wie immer. Aber es war was anderes, nämlich es saß ein 25-jähriger Mann in der Mitte vom Raum und um ihn herum alle anderen Gemeindeglieder. Alle redeten gleichzeitig auf ihn ein. Und der arme Mann wusste gar nicht, was ihm passiert, aber ich spürte, als ich da reinkam, irgendwas stimmt nicht. Der Mann war spindeldürr, er schaute ganz komisch aus, er hatte kurze Hosen an, was eigentlich ein No-Go ist, wenn man in eine Kirche geht oder auch in einem buddhistischen Tempel, dann trägt man keine kurzen Hosen, sondern lange Hosen. Er war ganz schmächtig und er kam auf jeden Fall nicht zu Wort. Also Fragen ohne Ende, aber nie eine Pause, wo er was hätte sagen können. Und dann setzte ich mich in die zweite Reihe auf den Boden und ich versuchte halt rauszufinden, was da gerade vor sich geht. Und dann hörte ich einfach, wie die Leute riefen, oh, er ist blind, wo kommst du denn her, was ist denn passiert, was machst du denn hier, warum bist du in der Kirche, was ist deine Familie, aus welchem Dorf kommst du, einfach lauter solche Fragen. Und irgendwann konnte er endlich seine Geschichte erzählen. Und er sagte, dass er eigentlich arm ist, aber dass er einen guten Beruf hatte, nämlich er war Kokosnusspflücker. Und diejenigen, die schon mal in Asien waren, die kennen die Kokosnüsse. Das sind nicht diese kleinen, verschrumpelten, braunen Dinger, die man im Aldi kauft, sondern das sind große, runde Kugeln, so schwer wie Bowlingkugeln, aber wie die großen, nicht wie die kleinen. Wirklich schwer. Und die wachsen wie Trauben ungefähr aneinander. Das heißt, in einem Strang hat man nicht eine Kokosnuss, sondern man hat 5, 6, 7 Kokosnüsse. Man muss deswegen auch entsprechend vorsichtig sein, wenn man die pflückt. Aber man kann damit eben auch sein Geld verdienen. Und das ist aber kein ungefährlicher Beruf. Man macht den normalerweise zu zweit. Eine Person klettert hoch, wie dieser Mann hier, und die andere Person ist unten und nimmt dann die Kokosnüsse in Empfang. Und an diesem Tag war die Person, die unten stand, und sein Kollege ging eben, er kletterte den Stamm hoch, man hat dann ein Messer dabei und man hat eine Schnur dabei und dann wird eben, bevor man die Kokosnüsse loshackt, werden die an der Schnur festgemacht und wirklich festgezurrt, damit man die langsam herunterlassen kann, weil wenn die runterblumsen, kann es sein, dass sie zerbersten und dann kann man sie auch nicht mehr gebrauchen und nicht mehr verkaufen. Also, der Freund geht hoch, unser junger Mann steht unten und der Freund hackt oben die Kokosnüsse los, aber irgendwie löst sich das Seil und die Kokosnüsse kommen nicht langsam runter, sondern sie poltern krachend auf ihn herab. Und er wird ohnmächtiger, liegt am Boden und als er die Augen wieder aufmacht, ist er blind. Vermutlich eine Netzhautablösung, irgendwas ist passiert, er sieht nicht mehr. Von heute auf morgen sieht er nicht mehr. Und was macht man dann, wenn man blind ist in Kambodscha? der Familie auf der Tasche liegen, dem Dorf auf der Tasche liegen. Ja, das kann man machen, das geht, das Sozialsystem funktioniert noch, aber ist das nicht gern gesehen? Und auch in Kambodscha ist man gerne unabhängig von anderen. Krankenkasse gibt es nicht, Krankenhäuser gibt es wenige, Augenoperationen gibt es in fast keinen Krankenhäusern. Aber irgendwann hört er davon, dass in einem Ort ein bisschen weiter weg Augenoperationen durchgeführt werden. Also macht er sich auf, blind wie er ist, ohne jemanden, der ihn begleitet, und er sucht dieses Krankenhaus. Und da kommt er an, voller Hoffnung, und es wartet eine große Enttäuschung auf ihn. Nämlich eine Krankenschwester lässt ihn nicht mal ausreden, sie fällt ihm ins Wort und sagt: Du musst dich verhört haben, hier werden keine Augenoperationen durchgeführt. Und er weiß nicht, was ist, hat er sich so verhört? Oder ist es nur eine Ausrede, was sehr gut möglich ist, dass er einfach nicht behandelt wird, weil er kein Geld hat, weil er arm ist? Er ist ja nur ein blinder Mann, er ist verachtet, er hat ein schlechtes Karma. Das ist gar nicht gut in einem buddhistischen Land. Dann erbarmt sich jemand über ihn und gibt ihm einen weiteren Tipp und er sagt, ja, in Kratje, das ist der Ort, wo wir unsere Kirche hatten, da gibt es ein Krankenhaus, da werden Augenoperationen durchgeführt. Und er reist weiter, nochmal einige Stunden in den Norden, und er kommt an und wieder genau dasselbe. Krankenschwester sagt, Augenoperation hier bei uns? Nee, auf gar keinen Fall, auf Wiedersehen. Nimmt sich nicht die Zeit, ihm zuzuhören, gibt ihm keinen Trost, gibt ihm überhaupt nichts. Er steht wieder auf der Straße. Tagelang war er unterwegs, ohne Geld, ohne jemand, der ihn führt, ohne jemand, der ihm Mut zuspricht, ohne jemand, der für ihn eintritt. Er ist ganz allein, niemand hat Mitleid mit ihm. Blinde sind in buddhistischen Ländern tatsächlich kaum was wert. Und dann geht er ins buddhistische Kloster, weil da kann man unterkommen. Da bekommt man auch normalerweise ein Essen. Das ist sowas wie eine Herberge für Leute, die auf Reisen sind. Und da kommt dann dieses Kloster und dann sagen die Mönche, nee, also bei uns hätten wir dich auch nicht gerne, aber es gibt Christen hier, geh doch mal zu den Christen und guck, was die machen. Und das ist unheimlich adel, das ist unheimlich schön, wenn man zu Christen geschickt wird. Und deswegen saß er da in unserer Mitte und erzählte seine Geschichte. Und ich war ja hilflos eigentlich. Ich wusste auch nicht, was ich machen sollte. Und ich merkte, dass es nicht nur mir so ging, sondern auch meinen kambodschanischen Geschwistern. Und sie hatten alle dieses buddhistische Glaubensbekenntnis abgelegt, dass du das erntest, was du säst. Wenn du krank bist, dann ist das eine Folge deines schlechten Lebens, dann bist du selber schuld. Das haben sie abgelegt. Sie sahen den jungen Mann als einen Mensch, der von Gott geliebt ist. Der Heilige Geist hatte ihr Herz wirklich weich gemacht. Und dann war es einfach so schön zu sehen, wie das Evangelium die Hoffnung brachte in das Leben von diesem jungen Mann. Die Predigt war wie sonst, der Lobpreis war wie sonst. Aber dann wurde die Kollekte eingesammelt und dann hieß es, hey, heute sammeln wir die Kollekte nicht für uns, sondern wir sammeln die Kollekte für diesen jungen Mann. Und dann waren ein paar Frauen, die gesagt haben, hey, ich fahre kurz nach Hause und ich hole was zu essen. Und dann waren andere Leute, die gesagt haben, hey, ich habe doch zu Hause ein paar Kleider, die ich nicht mehr brauche. Der Mann, der hat so abgerissene Klamotten hier, ich hole ihm ein paar Kleider. Und dann fuhren die Leute in alle Himmelsrichtungen und sie kamen zurück und haben ihm das gebracht, was er zum Leben brauchte, und haben ihm Geld gegeben und er fuhr wieder zurück in sein Dorf. Und ich habe nie wieder was von ihm gehört. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist, ob er irgendwann noch mal Hilfe bekommen hatte. Aber dieses Zeichen der Hoffnung, dieses Zeichen der Liebe und diese Zuwendung, das hat mich sehr berührt. Und da dachte ich, das ist das, was Hoffnung bringt in dieser Welt. Dass Menschen sich so verändern lassen vom Heiligen Geist, dass sie da sind, wenn sie gebraucht wird. Und dann fließt der Segen Abrahams von damals, heute, in unsere Welt, da wo es gebraucht wird. Amen.